Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, die letzten Folgen habe ich in einem etwas unregelmäßigen Abstand veröffentlicht. Eigentlich sind es ja immer alle 3 Wochen und das ist in den letzten Wochen etwas durcheinander geraten. Aus dem einfachen Grund, ich wollte den Druck rausnehmen. In den letzten Wochen habe ich mein 2. Buch fertiggestellt und es hätte mich in dieser Zeit einfach sehr unter Druck gesetzt, am 3-Wochen-Rhythmus Podcast festzuhalten. Deswegen habe ich es einfach gelassen. Um Druck bzw. Leistungsdruck im Job geht es auch in der heutigen Folge. Es geht um die Frage, tue ich genug, mache ich genug, bin ich genug? Meine heutige Gästin Larina Glöckner hadert manchmal mit sich und diesen Fragen. Ganz besonders, wenn sie mal wieder auf LinkedIn oder Instagram liest, was KollegInnen derzeit für Projekte anstoßen. Larina ist genauso wie ich Journalistin und mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum wir überhaupt den Drang haben, unsere Arbeit auch im Internet sichtbar zu machen. Keine Frage, die Sichtbarkeit im Netz birgt auch viele Chancen. Zum Beispiel würde es diesen Podcast gar nicht geben, wenn ich die Möglichkeit nicht hätte, ihn auch online sichtbar zu machen. Sichtbarkeit von Arbeit im Internet kann aber auch besonders für Menschen mit psychischen Erkrankungen sehr viel Stress bedeuten. Das weiß auch Larina, die seit Jahren Depressionen hat und zuletzt auch einen sehr bewegenden Artikel darüber geschrieben hat, wie sich Leistungsdruck und Depressionen gegeneinander ausspielen. Den kompletten Artikel, der wirklich lesenswert ist, setze ich euch in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Larina Glöckner. Larina, es ist so schön, dass wir heute hier beisammen sind, wollte ich schon fast sagen.
Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und hoffe, dass wir vielleicht nach dem Gespräch ja ein bisschen dich auch wieder hochholen und vielleicht merken, dass wir ja gut so sind, wie wir sind.
Ich merke schon, das wird schon heute eine komplette Therapiestunde. Du hast ja einen Text über dieses ganze Thema geschrieben, über Leistung, Druck, über den Vergleich mit anderen. Und du hast eine Textstelle auch mitgebracht, die ich besonders echt fand, die mich irgendwie auch sehr berührt hat. Und ich würde vorschlagen, du liest die einfach mal vor.
Alles klar, dann starte ich mal. Statt selbst zu tweeten, scrolle ich durch die Timelines und lese von all den Erfolgen und neuen Jobs der anderen Journalistinnen. Ich freue mich für sie, meistens. Manchmal aber verharre ich ungewollt. Dann schießen mir, noch bevor die Freude ihren Weg zu mir finden kann, ganz andere Gefühle durch den Kopf. Druck, Versagensängste und Hilflosigkeit. Sie alle gehen Hand in Hand, meine Depression nimmt sie freudig in Empfang, umschließt sie fest und sorgt dafür, dass ich mich wertlos fühle.
Kennen wir, fühle ich sehr. Um die anderen, die vielleicht nicht Teil der Medienbubble sind, ich habe es vorhin im Intro schon gesagt, du bist Journalistin, ich ja auch. Warum ist dieser Leistungsdruck bzw. die Arbeit auch zu twittern oder auf Instagram oder LinkedIn zu stellen im Journalismus besonders krass?
Ich habe das Gefühl, dass diese Sichtbarkeit auf den sozialen Netzwerken oder auch gerade bei Twitter super schon zu so einer Art eigenen Handschrift geworden ist. Dass es gar nicht mehr nur darum geht, was schreibe ich in meinen Texten, die ich veröffentliche, sondern auch, was schreibe ich auf Twitter. Ich glaube, da geht es viel dann auch um Schnelligkeit. Sehe ich, was abends in der Talkshow passiert? Habe ich da direkt eine Meinung zu? Kann ich das irgendwie einordnen? Ich habe das Gefühl, dass das immer wichtiger wird. Und ich glaube, ja, dadurch entsteht eben auch dieser Druck, immer präsent zu sein und auch immer direkt eine Haltung zu haben.
Ich war ja auf der Henry-Nannen-Schule im Rahmen meines Volos und da hatte ich einen Chefredakteur als Dozenten, der zu uns als Klasse gesagt hat, ihr müsst auf Twitter sein, sonst findet ihr als Journalisten, Journalistinnen de facto nicht statt. Und das war ganz krass für mich, weil ich damals schon wusste, ich hasse diese Plattform.
Ja.
Twitter ist für mich die einzige Plattform, die ich nicht mache, weil ich sie so
toxisch und negativ und brüllend, finde ich. Ich finde sie so laut, dass ich da schon dachte, nee, ganz negativer, schlechter Ort will ich gar nicht sein. Wie findest du Twitter?
Kann ich sehr gut verstehen. Also ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, wenn ich nicht Journalistin wäre, auch gar nicht so viel auf Twitter stattfinden würde. Also ich glaube, dann würde ich konsumieren, aber auch immer nur zu einem gewissen Punkt, weil ich glaube, gerade dieses Aggressive, dieses, das wird so in den Raum gebrüllt, empfinde ich auch als sehr unangenehm. Ich finde da zum Beispiel andere Plattformen ruhiger. Ich finde, da findet auch ein anderes, was gebe ich preis, statt. Und auf Twitter muss immer alles, es muss kurz sein, es muss irgendwie knackig sein, es soll irgendwie möglichst polarisierend sein. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass oft, wenn ich dann die App schließe, auch mit so einem negativen Bauchgefühl aus Twitter rausgehe.
Und tatsächlich ist Twitter ja eine App, die nur, also fast nur von Journos und von PolitikerInnen genutzt wird. Wie glaubst du, sehen denn andere Leute in unserem Alter das Thema Selbstvermarktung der eigenen Arbeit oder Vermarktung der eigenen Arbeit auf Social Media? Weil ich sehe das selber auf LinkedIn, dass da Studierende, die gerade zum Beispiel ihre Masterarbeit teilen oder von anderen Erfolgen oder Verantwortlichkeiten sprechen und schreiben. Und da denke ich mir auch, wie kommt das denn? Die sind ja noch gar nicht im Job.
Ich glaube, dass generell ist gerade in unserer Generation super wichtig ist, seine Arbeit auch nach außen hin zu tragen. Du hast ja gerade über LinkedIn gesprochen und ich kenne das auch. Dann wird gepostet, dass man gerade seine Bachelorarbeit abgegeben hat und zu welchem Thema, und man ist dann irgendwie politisch schon mit ProfessorInnen vernetzt. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was aus dem Journalismus total rausgeht. Ich könnte mir vorstellen, was so ein bisschen so der Unterschied ist, ist eben, dass wenn wir uns LinkedIn angucken. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich auf LinkedIn Artikel teile, ist es damit eben oft nicht getan, sondern dann muss ich ihn auch noch auf Twitter teilen und dann muss ich vielleicht auch noch einen anderen Take dazu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in anderen Berufen vielleicht dann schneller geht, dass man halt sagt, okay, ich habe jetzt XY gemacht und danach ist auch erstmal Ruhe. Aber ich glaube, gerade im Journalismus dreht sich das oft dann immer weiter.
Und trotzdem frage ich mich, warum nehmen wir, also wir jungen Arbeitenden, das so krass wahr, wenn sich ja eigentlich der Arbeitsmarkt voll in unsere Richtung dreht? Wir werden in den nächsten Jahren einen verstärkten Mitarbeitendenmangel haben. Das heißt, die Unternehmen wollen de facto ja quasi sowieso, dass wir für sie arbeiten, weil sie brauchen ganz viele Leute, egal in welcher Branche. Und das heißt, die Firma oder das Unternehmen, er hat gar nicht die Erwartungshaltung, dass wir unsere Arbeiten teilen. Sind wir das? Oder woher kommt diese Erwartungshaltung? Wer will das eigentlich?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe mich auch mal dieses Jahr in einem Artikel mit dem Thema LinkedIn auseinandergesetzt und habe da auch mit einer Recruiterin gesprochen. Und sie hatte aber auch gesagt, also ganz weg von dieser Branche, dass sie wirklich gesagt hat, wenn ihr stattfinden wollt, so müsst ihr auf LinkedIn sein. So, ihr müsst euch irgendwie auch anbieten, weil zum Beispiel HeadhunterInnen auch dort gucken. Also da hatte ich irgendwie dann doch ganz stark das Gefühl, dass wir uns trotzdem so anbieten müssen. Also das war so ein bisschen die Erfahrung daraus. Und andererseits glaube ich schon auch, dass viel Druck stattfindet, weil wir uns selbst eben unter Druck setzen. Weil ich weiß nicht, wie dir das geht, aber von FreundInnen kenne ich das auch oft, dass man ja nicht mehr nur diesen Prozess hast von, ich schicke eine Bewerbung ab und da steht ja eigentlich schon, was ich gemacht habe, sondern dass es immer auch diese digitale Bewerbung, sage ich mal, ist, die man hat, wenn man gegoogelt wird. Also was findet die Person, wenn man mich googelt, so? Und ich glaube, dass das eben für uns so wichtig geworden ist. Und das finde ich auch total spannend, weil ich glaube, es funktioniert ja trotzdem noch super viel über, ich bewerbe mich und bekomme dann einen Job oder nicht.
Also ich bin ja nirgendwo festangestellt und deswegen sehe ich natürlich auch viele Vorteile darin, denn nur durch diese Vermarktungsmöglichkeit übers Internet, über soziale Netzwerke, kann ich meine Arbeit sichtbar machen und sonst würde dieser Podcast de facto auch nicht existieren.
Und so. Ich wäre nicht hier.
Und du wärst nicht hier, genau. Und deswegen ist es ja im Prinzip auch, also diese ganzen sozialen Netzwerke im beruflichen Kontext sind eine Demokratisierung der Arbeitswelt, dass nicht mehr nur, Leute in hohen Positionen oder die Presseabteilung irgendwelche Meldungen raushauen kann, sondern dass jeder und jede für sich selber sprechen kann und auch eigene Themen irgendwie einordnen kann.
Ich sehe es auch auf jeden Fall als große Chance, dass ich durch die sozialen Medien mir mein eigenes Netzwerk aufbauen kann, dass ich wirklich mich mit Leuten vernetzen kann, an die ich vielleicht auch sonst gar nicht rankommen würde, die dann irgendwie auf mein LinkedIn-Profil zum Beispiel aufmerksam werden. Und ich glaube, dass es gerade für junge Menschen kann das auch sehr anspornend sein, weil man plötzlich merkt, in welche Kreise man auch vielleicht reinkommen kann und wer plötzlich dann sieht, dass ich eben meine Bachelorarbeit geschrieben habe, von der wir gerade gesprochen haben. Und ich glaube, das kann auch gerade für junge Menschen ja total schön sein, zu merken, okay, ich kann das auch ein bisschen ein Stück weit selbst in die Hand nehmen, mit wem ich mich vernetze und wo ich vielleicht auf meine Arbeit zeige.
Das ist so ein krass wichtiger Punkt, weil ich habe mir auch über dieses Sichtbarkeit von Arbeit Gedanken gemacht. Früher oder in vielen Unternehmen und Branchen ist es ja immer noch nach wie vor so, dass die physische Sichtbarkeit und Anwesenheit in Büros eine extrem wichtige Rolle gespielt hat und der Beweis dafür war oder ist, dass du produktiv bist, was ja totaler Bullshit ist. Ja. Aber diese Anwesenheitskultur, die wir ja in Deutschland eigentlich nach wie vor immer noch haben, aber Corona hat dann das irgendwie so ein bisschen durchkreuzt. Und lustigerweise ist es ja so, dass so Plattformen wie LinkedIn in den letzten 2 Jahren einen enormen Schub bekommen haben, ja, dass sich LinkedIn auch nochmal in den letzten 2 Jahren krass verändert hat. Und ich frage mich, ist das jetzt vielleicht unsere Interpretation von Anwesenheitskultur und Anwesenheitspflicht, dadurch sichtbar machen zu wollen, dass wir Leistung erbringen, dass wir da sind, dass wir es nicht mehr im Büro vor Ort machen, sondern dass wir das in dieses Internet herausbrüllen. Guck mal, was ich heute geschafft habe. Ist es das?
Ich würde sogar fast noch weitergehen und nicht nur sagen, dass sich das dadurch verlagert hat, sondern auch verschlimmert hat fast. Also weil ich glaube, früher, dann war man anwesend und dann wurde das wahrgenommen und dann war ja auch wieder gut. Und ich glaube, dadurch, dass man jetzt plötzlich diese Möglichkeit hat, dauerhaft jetzt zu zeigen, ich bin anwesend. So, weil du kannst es ja auch noch abends um 11, wenn du denkst, jetzt möchte ich was in die Welt brüllen, kannst du es dann ja auch noch machen. Und ich glaube, dadurch bist du irgendwie auch so dauerhaft anwesend und dadurch ist ja auch dieses ich gehe nach Hause, so was wir ja quasi hätten, wenn wir jetzt von dieser Präsenz sprechen, das fällt ja weg. So, weil es gibt ja diesen Moment von, ich bin jetzt weg gar nicht, weil es besteht ja immer die Möglichkeit, irgendwie noch mehr von sich preiszugeben im Internet.
So Leute, ich muss hier nochmal kurz einhaken, weil das Thema echt spannend ist. 2020 verzeichnete die Plattform LinkedIn eigenen Angaben zufolge eine Steigerung der geposteten Beiträge um 60% im Vergleich zum Vorjahr, also in der Corona-Pandemie, ne? Die Interaktion, also Likes und Kommentare, hat um 55% zugenommen. Diese Zahlen sind für mich ein Indiz dafür, dass wir tatsächlich unsere Anwesenheitskultur digitalisiert haben.
Was hilft dir, und das hast du ja auch in dem Artikel beschrieben, was hilft dir bei diesem Gefühl, die Posts von anderen zu sehen und selber zu denken, ich mache gerade selber nicht genug?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch, dass ich da nicht das Patentrezept drauf habe, weil eben, wie ich ja auch schreibe, ich immer noch selbst in diese Falle tappe. Ich glaube tatsächlich, es gibt zum einen diese Seite, die ich auch aus meiner jahrelangen Erfahrung in Therapien habe, dass wirklich dieser Realitätscheck ist. Also wirklich sich hinsetzen, das hilft mir natürlich, also das hilft mir total, ich kann da natürlich nur von mir sprechen, aber sich wirklich hinzusetzen und auch mal aufzuschreiben, was man schon erreicht hat, so blöd das auch klingt, weil wenn ich nur in diesen Gedanken bin, kommt auch gerade meine Depression eigentlich immer zu diesem Punkt, ja, eigentlich ist das ja nicht viel. Und ich glaube, wenn ich mich dann wirklich hinsetze und schaue, okay, wenn es nur kleine Sachen sind, so das hast du geschafft, dann hilft mir das total. Und was mir auch hilft, das auch wieder eigentlich so banal ist, ist halt das darüber sprechen, weil ich wirklich merke, ich bin damit nicht alleine. Wenn ich eigentlich das anspreche und sage, boah, ich habe heute irgendwie durch Twitter und alle machen so viel, dann erfahre ich eigentlich super oft, sei es von JournalistInnen oder auch von anderen Freundinnen aus anderen Branchen, dass die sagen, mir geht's genauso. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber manchmal ist dieses, mir geht's genauso, löst bei mir schon so ein Durchatmen aus, dass ich so denke, ah, okay, ich bin irgendwie nicht alleine.
Volle Kanne. Und ich glaube, dieser Punkt, selber eigene Erfolge zu feiern, ist auch enorm wichtig. Ich weiß noch, dass mal ein älterer Journalist zu mir gesagt hat, Frau Ebeling, wenn Sie einen Artikel verkauft haben an ein Medium, was machen Sie dann? Und ich natürlich so, ja, keine Ahnung, was mache ich dann?
Weiterarbeiten. Ne?
Ja, er hat gesagt, dann setzen Sie sich nicht hinten und essen ein Stück Kuchen, dann sind Sie schon längst am nächsten Thema dran. Und ich denke, ui, na klar. Und das habe ich, glaube ich, so eingetrichtert.
Ja.
Dabei ist es voll in Ordnung, auch einfach mal ein Stück Kuchen zu essen und zu sagen, so, das habe ich jetzt gut gemacht, darauf gibt es jetzt ein Stück Kuchen oder irgendwas anderes, was einen Freude macht. Ne?
Total.
Und nicht dieses von einem Projekt zum nächsten zu sprinten und immer so schon bei, ja, beim nächsten halt zu sein.
Absolut, also auch definitiv an dieser Stelle ein Plädoyer, mehr Kuchen zu essen und auch gerade mehr Erfolge zu feiern. Und ich glaube auch, dass es mir hilft, es immer, weil, genau, wir kennen das ja auch, dass wir dann auch unsere Arbeit zum Beispiel ins Netz stellen. Und ich glaube, dann dieses sich feiern ist, glaube ich, auch was, was ich versuche, immer ganz bewusst dann eben nicht im Internet stattfinden zu lassen. Weil ich habe das zum Beispiel gemerkt, wenn ich was poste und selbst wenn eine Reaktion kommt, oh, das ist ein spannender Artikel, das hast du gut gemacht, das kommt bei mir nicht an. Also ich glaube, das hängt natürlich auch viel mit meiner Depression zusammen. Aber ich glaube, es geht auch vielen so, dass dieses Gefühl von, es ist was Schlechtes passiert oder ich schaffe die Abgabe nicht, ist so groß und dann ist es geschafft und dann ist es bei mir so, dieses Gefühl von, ah, das war gut, ist halt so klein, weil eben oft genau das passiert, leider, was du ja auch gerade erzählt hast, dass man direkt zum nächsten Projekt geht. Und ich glaube dann wirklich, sich da rauszuziehen und zum Beispiel zu sagen, ich mache was, was mir heute gut tut, ist super wichtig. Und oft hilft mir es auch tatsächlich, mit Leuten zu teilen, die nicht in dieser journalistischen
Voll.
Branche sind.
So. Mein ganzer Freundeskreis zu Hause in Hamburg, das sind alles keine Journos. Das sind ganz andere Menschen.
Bei mir, ja, selbst mein Freund ist Journalist, deswegen ist es da tatsächlich nichts. Aber manchmal hilft es total, wenn ich dann ja, das mit anderen teile, weil ich dann auch manchmal merke, wie verbissen man auch in der eigenen Branche ist, weil wir sehen den ganzen Tag irgendwie nur, es wird produziert, aber wenn man dann auch mal schaut, wie das für Außenstehende ist, die zum Beispiel Zeitungen konsumieren, ist das teilweise auch manchmal viel größer und dann freuen die sich nochmal irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise.
Voll. Du hast eben deine Depression angesprochen. Was macht deine Depression mit dem Leistungsdruck? Inwiefern spielt das eine auch das andere aus oder so?
Ich glaube, es ist tatsächlich so eine Wechselbeziehung zwischen Leistungsdruck und Depression. Das kann dann irgendwie in beide Richtungen gehen. Ich glaube, was halt bei mir sehr stark ist, ist dieser Gedanke von, du bist eben nicht genug und auch dieses Gefühl von Sinnlosigkeit, von Angst haben, was in Zukunft kommt. Und da drückt die Depression sehr auf den Leistungsdruck, weil das dazu zum Beispiel führt, dass ich Tage habe, wo ich nicht produktiv sein kann. Ich habe wirklich Tage oder manchmal auch Wochen, wo es mir halt super schlecht geht. Und dann ist da dieser Leistungsdruck, der dann immer sagt, okay, hallo, du hast mich irgendwie vernachlässigt, du musst Dinge aufholen. Und dann habe ich ganz oft dieses Gefühl von, jetzt musst du aber kompensieren. So, ich glaube, das ist dann, wo dann der Leistungsdruck sich irgendwann wieder so einen Weg nach vorne schleicht und wirklich sagt, okay, jetzt beachte mich. Und ich glaube, das ist viel, dass die Depression auch sehr, sehr zeitfressend ist. Und ich glaube, dadurch ist Leistung auch immer so ein bisschen was geworden, was für mich schwer zu bemessen ist, weil durch die Depression geht vieles nun mal nicht so schnell. Und ich glaube, dass ja, es dadurch irgendwie sich dann halt zieht. Aber ich glaube auch, dass eben Leistungsdruck manchmal oder beziehungsweise das Gefühl von guter Leistung nicht so schnell befriedigt werden kann. Weil ich glaube, selbst wenn ich gute Leistung bringe, ist da eben die Depression, die das halt dann so klein hält und so sagt, naja, aber so gut war das ja nicht und schau mal, das ist ja schief gelaufen. Ich glaube, dass dadurch die Depression auch einer meiner größten KritikerInnen ist.
Weißt du, was ich ziemlich crazy finde, dass das, also dass ziemlich viele Journos psychische Probleme haben, die haben sich durch Corona nochmal verschärft. Das European Journalism Observatory hat festgehalten, dass die psychische Gesundheit von Journos gerade in der Corona-Pandemie stark gelitten hat. Viele Krankschreibungen sind psychisch bedingt, was unter anderem ja eigentlich an der bloßen Tatsache liegt, dass andere Menschen sagen können, die Nachrichtenlage und der allgemeine Weltschmerz wird mir gerade einfach too much. So. Und die Journos, gerade wenn man im Newsroom arbeitet, ist man ja doof gesagt an der Front und man kann nicht einfach sagen, ciao, das wird mir gerade too much.
Gerade mit Einbruch des Angriffskriegs auf die Ukraine war das schon so, dass ich mich wirklich gefragt habe, wie journalistische Kollegin, also wie die Kolleginnen das stemmen können, dieses dauerhaft wach sein und immer up to date sein und darüber zu berichten. Und ich glaube, das war ja dann ja auch ganz viel so diese Frage, inwieweit darf ich mich auch entziehen von diesen Nachrichten, inwieweit gehört das jetzt auch einfach gerade dazu. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, damit einen persönlichen Weg zu finden. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich damit tatsächlich sehr gut klarkomme. Ich glaube, ich kann Nachrichten sehr gut konsumieren und das irgendwie gut filtern. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, wirklich da auf sich zu hören und sich auch nicht mit anderen zu vergleichen, weil ich kann das vielleicht gut, aber dafür kann ich andere Dinge nicht so gut. Und ich glaube, dass es dann auch wichtig ist, dass dann nicht so ein Gefühl von die anderen machen das auch und die anderen können ja gerade dauerhaft sich live schalten, angucken, entsteht. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dann wirklich selbst zu gucken, wie man damit umgeht und auch immer im Hintergrund, weil du das gerade so gesagt hast, mit diesem, man ist das irgendwie schuldig. Ich glaube, was mir auch oft hilft, ist zu wissen, dass nicht eine ganze Redaktion an mir hängt. Mhm. So, ich glaube, das ist, also klar, ist, würde ich sagen, meine Arbeit ist wichtig, aber ich finde das auch schön zu merken, Kolleginnen können das auch mal auffangen und das kann auch mal aufgefangen werden und es kann irgendwie auch mal durch eine andere Person irgendwie gehalten werden. Ich glaube, dieses Gefühl von, ich bin gerade so unterbellig, es gibt es natürlich, aber ich glaube, bei mir persönlich ist das halt eher nicht so stark ausgeprägt.
Ja, bei mir auch nicht, dadurch, dass ich ja nicht im Newsroom sitze.
Genau.
Aber ich glaube, wenn man im Newsroom sitzt und dann zum Beispiel auch noch in unterbesetzten Redaktionen, und davon gibt es ja sehr, sehr viele,
ja, leider.
Dann kann dieses Gefühl doch schon sehr doll sein. Als wir telefoniert haben, bevor wir diesen Podcast jetzt hier aufgenommen haben, hast du ein ziemlich perfektes Beispiel gebracht. Und zwar ging es um die Frage, welches Buch liest du als nächstes?
Mhm.
Hol uns mal da ab.
Genau, wir haben so ein bisschen halt natürlich auch in Vorbereitung auf die Folge so überlegt, was eigentlich auch so Leistungsdruck vielleicht für uns ist. Und wir sind dann relativ schnell dazu gekommen, dass Leistungsdruck eigentlich dauerhaft irgendwie da ist oder dieser Druck, irgendwie was Produktives zu machen, dass der eigentlich dauerhaft da ist und nicht nur, wenn ich jetzt irgendwie an die Arbeit denke. Und dann hatte ich, glaube ich, das Beispiel oder du hattest das Beispiel gebracht, dass es so, genau, bei der Frage, was lese ich eigentlich als nächstes, dass es super schwer uns fällt, zu einem Buch zu greifen, wo man einfach gerade nur Lust hat, es zu lesen, so dass man immer irgendwie auch denkt, okay, welches Buch muss ich irgendwie vielleicht lesen, um irgendeinen Diskurs mit verstehen zu können oder welches Buch muss ich lesen, weil das gerade irgendwie alle lesen oder weil das vielleicht eine Person ist, die ich interviewen kann. Das ist immer selbst beim Hobbylesen.
Das ist dann wieder auf dieser Themensuche.
Genau. Und selbst beim Hobbylesen ist es dann ja so, dass ich überlege, irgendwie noch was Produktives rauszuholen. Wobei eigentlich es ja auch einfach mal darum gehen sollte, einfach mal abzuschalten. Hm. Und ja.
Ich sehe das tatsächlich so oft auf Instagram, dass Menschen schreiben, und ich weiß, dass ich dieses Problem tatsächlich auch habe, von wegen, ich liebe das, in der Mittagspause noch irgendwie die News zu lesen oder den und den Podcast zu hören oder schon beim Sport einen Podcast zu hören, morgens 30 Minuten Weltupdate quasi, ne?
Ja.
Und ich habe das auch immer noch und ich möchte mir das tatsächlich gezielt abtrainieren. Was mir geholfen hat, ist, einen Farbkasten zu kaufen tatsächlich.
Okay.
Und ich male seitdem wieder. Also ich kann absolut nicht gut malen, das sieht ja alles sehr von einer Fünfjährigen aus. Aber das entspannt mich so krass. Ich habe damit angefangen, da habe ich für ein paar Freundinnen Weihnachtskarten gemalt.
Ach, wie schön.
Und habe mir eben diesen Farbkasten gekauft. Und da habe ich gemerkt, wow, das entschleunigt so sehr und ich muss gar keine Musik, gar keinen Podcast dabei hören. Ich habe diese komplette Ruhe und ich höre nur diesen Pinsel in der Farbe, wie er aufschäumt.
Das klingt auch schon sehr entspannt, wenn du davon erzählst.
Was machst du?
Ich glaube tatsächlich, dass wenn bei mir gar nichts mehr geht und ich wirklich runterkommen muss, gehe ich auf Spotify. Aber ich höre dann keine Podcast oder nichts, was mich irgendwie weiterbringt.
Bibi und Tina.
Ja!
Echt?
Bibi und Tina.
Das geraten.
Bibi Blocksberg. Und ich kann zwar alles schon mitsprechen, also wirklich, ich kann alles mitsprechen und die Leute, die, sei es WG oder auch mein Freund, die müssen da auch durch, wenn das läuft und wenn meine Mitbewohnerin hat sich immer darüber lustig gemacht, dass wenn man immer mitten im Tag plötzlich so ein Pling-Pling von Bibi Blocksberg durch die Tür hört, dann wusste sie immer, okay, Larena muss gerade abschalten. Das brauche ich. Also wirklich was zu machen, wo ich nicht nachdenken muss. Und das ist, glaube ich, so mein Farbkasten-Moment.
Ich glaube tatsächlich, dass, also ich habe auch so viele Leute in meinem Umfeld, eine meiner besten Freundinnen, Annika, hört jeden Abend zum Einschlafen Bibi Blocksberg, und immer wenn ich bei ihr penne, dann sagt sie irgendwann, ich kann nicht einschlafen, können wir Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina
hören? Oh, ich kann das so gut verstehen.
Deswegen, ich glaube, das hören tatsächlich richtig viele, weil ja, es dieses Gefühl von Geborgenheit oder beziehungsweise Kindheitssicherheit oder Kindheitsgefühl.
Total.
Eine Zeit, in der man ja nicht viele Dinge im Kopf hat, keine großen Sorgen.
Genau.
Also zumindest nicht in dem ja, Maß, wie man es heute hat. Ich höre auch manchmal mit meinem Freund zusammen zum Einschlafen 3 Fragezeichen.
Ja. Das finde ich aber manchmal auch zu gruselig tatsächlich. Kommt auf die Folge an.
Oh Mann, ey. Dein Artikel, und jetzt kommen wir so langsam zum Ende, da ist der Schlusssatz, mein persönlicher Wert hängt nicht von meiner Karriere als Journalistin ab. Und das ist eigentlich ein Mantra, das ja für alle Berufe und für alle Branchen gilt. Wie schaffst du das, dir denn auch immer so daily in Erinnerung zu rufen?
Ich finde das immer noch sehr schwer. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass ich da super gerne so eine Lösung für hätte, weil ich das wirklich was finde, was mich auch täglich irgendwie begleitet. Was mir hilft, ist immer zu gucken, okay, was bin ich außerhalb meines Berufs? So, und dann wirklich so ganz banal vielleicht auch bei diesen Dingen anzukommen, wie eine Freundin für eine Person sein. Und dann merke ich irgendwie immer, okay, ich helfe dieser Person oder ich bin mit ihr befreundet. Und das hat nichts damit zu tun, was ich auf Arbeit mache. Also so gar nichts. Das hat wirklich ganz banal was damit zu tun, wie ich bin. So kann ich, also, und das hilft mir irgendwie, weil ich dann wieder merke, okay, so viel drumherum in meinem Leben passiert auch, was gar nichts mit meinem Job zu tun hat. Und ich glaube, das ist ja eigentlich mit jedem Job so, dass mir das total hilft. Ich weiß nicht, vielleicht hast du aber auch noch einen besseren Tipp, der irgendwie ein bisschen greifbarer ist. Aber das ist sowas, was mir irgendwie immer total hilft, mir wirklich zu gucken, okay, was macht mich eigentlich aus? Und wenn ich das runterbreche, würde ich nicht sagen, es ist mein Beruf. Also ich glaube, ich mache natürlich viel für meinen Beruf, aber ich glaube, so wirklich diese Werte, die vielleicht auch meine Freundinnen an mir schätzen, haben nichts mit meinem Schreiben zu tun.
Ja, voll, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, das ist sehr, sehr schwierig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, weil wir sind ja quasi 40 Stunden plus, minus auf der Arbeit. Und gerade so im Heranwachsen fällt es, glaube ich, vielen Menschen schwer, noch andere Hobbys zu haben. Mhm. Weißt du, früher warst du in irgendwelchen Vereinen und hast da was gemacht und hier was gemacht. Und im Erwachsenenleben gehst du maximal noch ins Fitnessstudio. So,
wenn
es gut läuft, an den guten Tagen. Ich war seit Mai nicht mehr da, yay. Aber ja, halt so wirklich Hobbys, die einen erfüllen, an denen man auch nochmal eine andere persönliche Weiterentwicklung knüpfen kann.
Mhm.
Und damit meine ich jetzt nicht Sport im Sinne von Entwicklung irgendwie abnehmen oder so, sondern zum Beispiel auch eine Sprache lernen oder so, dass man... Obwohl, das ist auch schon wieder was Produktives, ne?
Ja, das ist eigentlich schon wieder was man direkt in den Lebenslauf schreiben könnte.
Good point. Dennis, war das jetzt ein Kackbeispiel, aber vielleicht ja was, also was anderes halt, wo man sich selber persönlich weiterentwickelt und sich nicht mit anderen vergleicht. Ein Ehrenamt hilft da auch extrem. Oder ist das auch etwas, was man sich in den Lebenslauf schreibt?
So. Ich glaube, das kommt sehr aufs Ehrenamt an.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ich finde, ein Ehrenamt ist ja auch oft auch wieder irgendwie mit Arbeit, man hat Verpflichtungen und man muss eben ja trotzdem präsent sein.
Hm.
Aber so ein Ehrenamt könnte auch sehr schön sein. Aber ich glaube, mir tatsächlich, also was mir wirklich hilft, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, als hätte das was mit meinem Job zu tun, aber hat es gar nicht, das ist, wenn ich für mich selbst schreibe. Mhm. Aber wirklich Dinge schreibe, wo ich weiß, die werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht meine Intention, sie zu veröffentlichen, und ich möchte sie auch gar nicht teilen, sondern wirklich für mich irgendwie Dinge schreibe, um mich an Dinge zu erinnern oder so. Das sind so Momente, die mir helfen. Aber auch da sind es wieder Momente, die super selten vorkommen, weil wenn ich mich wirklich an meinen PC setze und versuche zu schreiben, kommt automatisch der Gedanke, ja gut, aber wenn du jetzt hier schon schreibst, könntest du ja auch wieder an einem Artikel schreiben. Aber das sind trotzdem so Momente, wo ich mir wirklich manchmal auch mit einem Stift, mit einem Notizbuch einfach so versuche, bei mir zu sein.
Good point. Mega. Ich fand es richtig schön, dass du bei mir warst.
Und ich auch.
Was ich zum Ende nochmal hin sagen möchte, weil ich mir auch mal versuche, diesen Reminder zu setzen, wirklich zu wissen, dass Lernschritte sichtbar sein dürfen. Mhm. Wir sind ja jetzt alle irgendwie digital online unterwegs und das ist natürlich auch alles total in Ordnung und fein. Aber gerade im Beruflichen oder gerade wenn es um Leistung jeglicher Art geht, dann soll das immer von Anfang an super mega gut sein.
Ja.
Und das muss es nicht. Und ich glaube, dieser Podcast ist das beste Beispiel. Hört euch mal die ersten Folgen an, wie grisselig dieser Ton war. Und jetzt sitzen wir in einem optimalen Tonstudio und alles ist so, die Lernschritte sind sichtbar und hörbar in dem Fall. Und das ist auch wunderbar in Ordnung. Und ich glaube, wir müssen uns einfach ja nicht so hart mit uns selbst sein.
Ich finde es ein sehr schöner Abschluss. Vor allem, wir würden ja hier auch nicht gerade so gut betont sitzen, wenn du nicht einfach angefangen hättest.
Ja.
Und auch angefangen hast, obwohl vielleicht die Tonspur kriselig war.
Voll.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und ich fand die Folge mit Larina richtig, richtig schön. Zum Schluss noch ein Punkt in eigener Sache. Das hier ist die letzte Folge Hungry Minds in diesem Jahr. Ich gehe in eine kurze Winterpause und mache Urlaub, denn ich habe, wie schon am Anfang gesagt, in den letzten Monaten ein Buch geschrieben. Ein Monsterprojekt, Work Reloaded, Führungskräfte im Vorstellungsgespräch, beschäftigt sich mit der Frage, wie Unternehmen auf den Fachkräftemangel reagieren und was sie jungen Mitarbeitenden bieten wollen. Ich habe mit 9 unterschiedlichen Unternehmen gesprochen, von Großkonzernen über Start-up bis zur katholischen Kirche. Und das Buch ist jetzt vorbestellbar. Wenn ihr es jetzt vorbestellt, ist es am 8. April pünktlich in eurem Briefkasten. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, die Vorbestellungen sind extrem wichtig für AutorInnen. Ihr würdet mir also eine große Freude machen, wenn ihr es nicht erst im April bestellt, sondern schon jetzt. Ich packe euch den Link dazu einmal in die Shownotes und sage danke. Wir hören uns im Januar. Tschüssi!
Stay hungry.